NDR Info. Norddeutschland.
Im Studio ist Milad Kupay. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Auf dem Neubaugelände der MHH in Hannover liegt möglicherweise ein Blindgänger. Heute soll der verdächtige Punkt geprüft werden. Bestätigt sich, die Vermutung wird entschärft. Darüber wird die Notaufnahme geschlossen. Birtel Starke mit dem aktuellen Stand.
Die Notaufnahme der Medizinischen Hochschule Hannover ist seit den frühen Morgenstunden faktisch geschlossen. Zahlreiche Patientinnen und Patienten wurden, soweit es ihr Gesundheitszustand zuließ, entlassen. Komplett geräumt werden kann die MHH aber nicht. Dafür ist der Klinikbetrieb einfach zu komplex und das Krankenhaus zu groß. Das heißt, während Fachleute den Verdachtspunkt untersuchen und die mutmaßliche Weltkriegsbombe möglicherweise entschärfen oder sogar sprengen, befinden sich hunderte Menschen in der Klinik. Für sie besteht nach Angaben der MHH aber keine Gefahr. Die Patienten müssen während der gesamten Aktion auf ihren Stationen bleiben. Die Gebäude sind unter anderem durch mehrstöckige Containerwände und Holzplatten geschützt. Der Verdachtspunkt befindet sich auf dem Gebiet, an dem die Medizinische Hochschule Hannover in den nächsten Jahren neu gebaut werden soll. Wie lange die heutige Aktion dauert, das ist nicht absehbar. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Sperrzone erst in den Abendstunden aufgehoben und die Klinik dann wieder freigegeben werden kann.
Ja, und im betroffenen Bereich sollten die Wohnungen seit 8 Uhr, seit einer Viertelstunde verlassen werden. Es gibt ein Bürgertelefon, die Nummer lautet 0800 731 3131. Vor rund 2,5 Jahren hat Russland die Ukraine angegriffen. Der Krieg hat damals auch bei uns in Norddeutschland eine enorme Spendenbereitschaft ausgelöst. Verschiedene Verbände und Initiativen sagen, der Krieg droht langsam in Vergessenheit zu geraten und dadurch sei die Spendenbereitschaft mittlerweile enorm gesunken. Das bestätigt auch die ukrainische Ärztevereinigung in Deutschland, die ihren Sitz in Schleswig-Holstein hat.
Gut ein Dutzend Menschen verräumt an einem frühen Sonnabendmittag in einer Lagerhalle medizinische Hilfsgüter. Betten, Medikamente und Untersuchungsgeräte stapeln sich bis unter das Dach der Halle nahe der Billwerder Bucht in Hamburg. Die Helferinnen und Helfer warten auf einen LKW. Der soll die Hilfsgüter in die Ukraine bringen. Den letzten LKW haben sie vor mehr als 3 Monaten ins Kriegsgebiet geschickt. Kurz nach Beginn des Kriegs in der Ukraine hatten sie so viele Hilfsgüter, dass sie pro Woche 2 LKW aus einem eigenen Lager losschicken konnten, erzählt Organisatorin Oksana Ulan von der ukrainischen Ärztevereinigung in Deutschland.
Leider ist die Spendenbereitschaft sehr, sehr stark zurückgegangen und nach 23 hat sich das nicht mehr gelohnt. Da mussten wir Lager schließen. Weil das Geld einfach verpufft wäre, dann sagen wir so, weil die Spenden einfach sehr, sehr stark zurückgegangen sind. Das, was wir jetzt bekommen, sind meistens, wenn zum Beispiel ein Pflegeheim Betten austauscht oder ein Klinikstandort schließt, dann können wir wirklich die Sachen zurückgreifen.
Die Spendenbereitschaft für die Ukraine ist gesunken. Das bestätigen auch Zahlen großer Hilfsbündnisse. Die Johanniter-Unfallhilfe und die Aktion Deutschland hilft erklären auf NDR-Anfrage, dass vor allem zu Beginn des Kriegs besonders viel gespendet wurde. Umso gravierender ist der Rückgang jetzt. Jan Brockhausen von der Aktion Deutschland hilft.
Es ist generell so, dass die Menschen unmittelbar nach einer Katastrophe am ehesten bereit sind, Gelder locker zu machen, Spenden an uns zu veräußern. Da wurden wir auch über Gebühr bedacht mit großartigen Spendensummen. Die Menschen haben teilweise sogar noch ein zweites oder drittes Mal gespendet. Irgendwann ist es aber auch so, dass dieses Geld vielleicht dann aufgebraucht ist und zudem auch andere Konflikte vielleicht den aktuellen in der Ukraine noch überlagern.
Im Jahr des Kriegsbeginns sind demnach aus Schleswig-Holstein noch mehr als 7 Millionen Euro unter dem Stichwort Ukraine auf das Spendenkonto der Aktion Deutschland hilft geflossen. Im Jahr danach waren es noch 600.000 Euro und dieses Jahr sind es bisher etwa 250.000 Euro. Dass die Spendenbereitschaft sinkt, ist dem Hilfsbündnis zufolge eine übliche Entwicklung. Grund dafür sind andere, neuere Krisen, aber auch die steigende Inflation und eine generelle Kriegs- und Konfliktmüdigkeit. Größere Institutionen wie Kliniken, deren Spenden gewichtig sind, haben zudem Sorge vor russischen Hackerangriffen. Sie wollen deshalb nicht, dass ihre Großspenden öffentlich werden, erklärt Oksana Ulan von der ukrainischen Ärztevereinigung.
Ich habe auch mehrere Kliniken, die uns was gespendet haben, die haben alle abgelehnt, dass wir die sogar auf der Seite erwähnen als große Spender, weil die einfach befürchten, dass von den Feinden der Ukraine angegriffen wird. Ob das jetzt Hackerangriff ist oder einfach Haus demoliert wird, man weiß es nicht. Und deshalb dürfen wir die nie irgendwo erwähnen.
Ulan selbst ist vor mehr als 30 Jahren nach Deutschland gekommen, hat hier eine Familie gegründet und mittlerweile mehr Lebenszeit in Deutschland als in ihrer ukrainischen Heimat verbracht. Durch den Krieg fühlt sie sich ihrer Heimat näher, sagt sie. Und auch wenn die Spendenbereitschaft sinkt, will sie ihre Heimat weiter unterstützen und aktiver um Spenden werben. Wann diese für eine nächste Hilfslieferung reichen, ist noch unklar.
Ein Bericht war das von Pia Klaus. Vielerorts beginnt in Norddeutschland an diesem Wochenende der Verkauf von Weihnachtsbäumen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es laut Statistik 60 Betriebe, die Weihnachtsbäume anbauen. Der größte private Anbieter heißt Ostseetanne. Das Unternehmen hat seinen Stammsitz bei Marlow, aber mehrere Weihnachtsbaumplantagen im Land mit einer Gesamtfläche von 200 Hektar. Wiebke Drescher hat den Betrieb in Altsteinhorst besucht und sich die Vorbereitungen auf den Verkauf mal angeschaut.
Auf dem Hof bei Marlow wird fleißig geackert. Gabelstapler beladen Tannenbäume auf LKW, die von Baumärkten, Gartencentern und Hofläden bestellt wurden. In den Plantagen fällen und sägen Saisonarbeitskräfte aus Polen, Bulgarien und der Ukraine Nordmantannen und Blaufichten. Landwirt Benedikt Schneebecke gehört der Betrieb Ostseetanne. Er ist zufrieden mit seiner Ernte.
Die Erntebedingungen sind eigentlich gut bisher und die Wachstumsbedingungen waren sehr gut dieses Jahr für die Weihnachtsbäume. Das heißt, wir hatten einen Mix aus Sonne und Regen, genug Regen, zum ersten Mal wieder seit vielen Jahren, sodass die Bäume sehr gut aussehen. Schöne grüne, dicke Nadeln und die müssten eigentlich auch sehr, Nadelhaltbarkeit, die müsste sehr gut sein.
Um die 100.000 Tannen verkauft Benedikt Schneebecke pro Weihnachtssaison. Die Preise sind in diesem Jahr leicht gestiegen. Im Schnitt kostet eine Tanne bei ihm 22 Euro. Insgesamt sind das 1 Euro mehr pro Meter als im letzten Jahr. Deutschlandweit liegen die Preise bei 23 bis 29 Euro.
Also die Steigerung liegt einmal daran, dass die Bäume in den vergangenen Jahren einfach sehr günstig waren, weil es ein bisschen ein Überangebot gab. Viele Betriebe haben die Anbaufläche verkleinert oder haben ganz mit dem Anbau aufgehört. Und dadurch gibt es jetzt einfach weniger Bäume auf dem Markt. Und dadurch, dass es weniger Bäume auf dem Markt gibt, steigt der Preis. Aber natürlich auch, weil unsere Kosten massiv gestiegen sind in den vergangenen Jahren.
Angst, dass es die Kunden abschreckt, hat Benedikt Schneebecke nicht. Er meint, man müsse das Ganze in Relation sehen.
Das heißt, der Baum ist 10, 12 Jahre alt und kostet dann maximal vielleicht für einen 2-Meter-Baum 40 Euro. Das ist eine halbe Tankfüllung an Geld oder ein Blumenstrauß oder ein Friseurbesuch. Also wenn man das mal in Relation setzt und man kauft sich doch in der Regel nur einmal im Jahr einen Weihnachtsbaum, leider, dann ist das schon eigentlich wirklich zu verkraften.
So sieht es auch ein Kunde, der gerade auf dem Hof eine Nordmantanne abholt.
Für Weihnachten braucht man doch einen Baum. Das ist das Schöne daran am Weihnachten.
Auch in der Rostocker Innenstadt sieht das eine Passantin gelassen.
Das kostet, was es kostet. Wir wollen einen Tannenbaum haben.
Für die Weihnachtsbaumverkäufer geht die Saison bis Heiligabend.
Still lesen und glücklich in einem Buch versinken, allerdings nicht alleine zu Hause, sondern in einer Gruppe, das kann man einmal im Monat im Silent Book Club in der Lübecker Stadtbibliothek. Ein Buchclub, den es in Norddeutschland bereits in Hannover und Hamburg und jetzt auch in Lübeck gibt. Linda Ebner hat den Silent Book Club besucht.
Schon eine halbe Stunde bevor es losgeht, trudeln die ersten Lesebegeisterten mit nassen Jacken und Regenschirmen ein. Es geht in den 5. Stock der Stadtbibliothek in Lübeck. Dort prasselt der Regen auf die großen Dachflächenfenster. Zwischen den hohen Bücherregalen stellen Organisatorin Denise Bach und ihr Freund Stühle in einem Kreis auf. In die Mitte stellen sie zwei Tische mit Keksen, Süßigkeiten, Wasser und Becher.
Bedient euch ruhig.
Der Silent Book Club findet in Lübeck bereits zum 5. Mal statt. Heute sind rund 30 Teilnehmende gekommen, darunter auch Anna. Sie ist zum 2. Mal dabei.
Ich habe tatsächlich schon länger nach einem Buchclub gesucht, finde aber das Konzept echt toll, dass man einfach sein eigenes Buch mitbringt, weil ich denke, es ist schwierig, so in einer Gruppe für alle denselben Geschmack zu treffen. Und das fand ich hier halt ganz spannend, auch um nochmal neue Ideen zu bekommen, was man vielleicht als nächstes lesen kann.
Nachdem jeder einen Platz gefunden hat, geht es los.
Ich heiße euch alle herzlich willkommen beim Silent Book Club. Mein Name ist Denise Manche von euch habe ich schon öfters mal gesehen. Einige von euch sind hier das erste Mal, ne?
In der ersten halben Stunde stellt sich jeder vor und erzählt vom mitgebrachten Buch.
Hi, ich bin Ina. Ich kann mir noch nicht so ganz entscheiden. Ich habe momentan so mein Ding mit Disney wieder mal. Oder ob ich einen Thriller lese. Ich kann mich da noch nicht so ganz entscheiden. Mal schauen.
Ina hat sich dann für den Thriller entschieden. Andere haben Sachbücher dabei, Fantasy-Romane oder ein Jugendbuch. Und dann wird gelesen. Eine Stunde, ganz konzentriert, jeder für sich. Der Regen prasselt auf die Dachflächenfenster. Es ist warm, ruhig und gemütlich. Nach einer Stunde Lesen kommen alle wieder zusammen und berichten von ihren Büchern, so wie Anna.
Ich habe ein gutes Omen mitgebracht von Terry Pratchett.
Die Lesebegeisterten tauschen sich am Ende aus, geben Leseempfehlungen und leihen sich Bücher aus. Für Organisatorin Denise Bach ein voller Erfolg.
Ich finde, in der Gruppe motiviert man sich so ein bisschen dazu. Und das finde ich ganz schön. Und generell ist es einfach schön, ein Hobby mit anderen teilen zu können.
Heißt es im Bericht von Linda Ebner. Und soweit die Information aus Norddeutschland.